Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Denkanstoßen Oldenburg, der Podcast über Sport und fairen Handel vom Fanprojekt der Stadt Oldenburg und von Oldenburg Handelt Fair. Ja, hier ist wieder die Greta. Schön, dass ihr auch zur zweiten Folge eingeschaltet habt. Entschuldigung, wenn es letztes Mal vielleicht ein bisschen chaotisch war. Das war unsere allererste Folge. Aber schön, wenn ihr weiterhin dabei seid. Und ja, dann stellt euch mal nochmal alle vor.
Ja, behalten wir die Reihenfolge bei. Nils ist auch wieder mit am Start. Vom Fanprojekt natürlich nach wie vor.
Janneke nach wie vor von Oldenburg Handelt Fair.
Und Janan auch von Oldenburg Handelt Fair.
Letztes Mal haben wir drüber gesprochen, über Sport und Nachhaltigkeit, fairen Handel. Wir haben über die Begriffe Klimaneutralität und Nachhaltigkeit gesprochen. Heute haben wir auch ein ganz interessantes Thema, was auch noch mal ein bisschen mehr mit dem Fanprojekt zu tun hat.
Wo wir eigentlich auch uns kennengelernt haben durch, wer aufmerksam zugehört hat beim letzten Mal, der wird schon ahnen, worum es in dieser Folge geht. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für den Anpfiff. Was meint ihr?
Yes. Yep.
Alles klar, dann wollen wir beginnen. Wir machen ein kleines Hörrätsel. Was könnte das hier sein? Der ein oder andere wird es erkannt haben. Vermutlich, weil er verbotenerweise früher zu Hause im Haus Fußball gespielt hat oder einen anderen Ball seiner Wahl genommen hat. Muss nicht immer ein Fußball sein, kann auch ein Handball oder ein Volleyball gewesen sein. Auf jeden Fall dreht sich die Folge heute rund um den Ball.
Und dafür haben wir euch zwei Fragen mitgebracht.
Ach, wir werden mal gefragt.
Die ModeratorInnen werden gefragt. Genau, und zwar, was denkt ihr denn, wie viele Waben hat ein herkömmlicher Fußball? Aus wie vielen Waben besteht der? Ich gebe euch vier Möglichkeiten. Sind es 20, 28, 32 oder 36?
Also ich bin bei C, 32. Ich weiß es nicht sicher, aber ich meine, das irgendwann mal aufgeschnappt zu haben. Ich finde es aber interessant, auch diesen Begriff Waben kannte ich vorher tatsächlich noch nicht.
Nur von den Bienen.
Genau,
wie nennt ihr die denn dann?
Eigentlich noch gar nicht, obwohl ich ganz lange Fußball gespielt habe. Aber Nils, was sagst du?
Ich würde, im ersten Moment hätte ich auch 32 gesagt, ich gehe jetzt aber mal auf 36, vielleicht liege ich damit ein bisschen besser, womöglich. Ah. Ich weiß nicht. Ich nenne die Dinger, weiß ich auch nicht, irgendwie Lederflicken, würde ich sagen.
Ja, Flicken. Okay, halte die Finger über die verschiedenen Soundtasten, wenn ich jetzt sage, dass Greta recht hat.
Hey. Wir haben auch einen Tusch.
Genau, es sind 32 Waben. Wahrscheinlich kann man das auch noch irgendwie berechnen, wie groß die Wabe ist und dann mit ihren sechs Ecken, wie sie genau zusammenpasst.
Das habe ich alles im Kopf gemacht eben.
Genau, weil er gibt. Und die zweite Frage ist, seit wann gibt es eigentlich die Bälle, die aus diesen Waben zusammengesetzt sind? Also seit wann gibt es Bälle, die aus fünf und sechs Ecken zusammengesetzt sind?
Haben wir da auch Antwortmöglichkeiten?
Ja, das wäre sonst ein bisschen fies.
Ja, ich wollte
also,
das sagen.
Also gibt es schon seit 1930 diese Bälle, seit 1950, seit 1970 oder 1990?
Ich würde jetzt einfach mal als erstes meine Antwort geben und wäre bei 1970 tatsächlich.
Machst du das an irgendeinem Ereignis fest?
Also ich habe tatsächlich gerade im Kopf das Wunder von Bern, da waren das aber noch Längsstreifen, das war 54. Ich weiß nicht, wie es dann weiterging tatsächlich, aber ich glaube, es kam relativ spät. Ich habe noch in den 90ern die ganzen alten Bälle im Kopf, die waren alle schon so und ich denke mal ab den 70ern oder 1970 wird es vielleicht der Fall gewesen sein, dass man sich daran orientiert hat, die Produktion dahingehend umzustellen.
Hätte ich tatsächlich auch gesagt, ich hatte auch noch aus den 50er Jahren diese Bälle im Kopf, die auf jeden Fall noch mit so Längsstreifen waren und so braun waren, ich glaube auch sehr schwer, die haben sich noch mit Wasser aufgesogen, wenn es dann zufällig geregnet hat. Also ich hätte eigentlich auch 1970 gesagt, da Nils das jetzt aber schon reingehauen hat und er ja eben auch nicht die Antwort genommen hat, die ich gewählt habe, nämlich 1990 gab es noch.
Ja, genau, das wäre das früheste, also das jüngste.
Genau, dann nehme ich das einfach mal.
Okay, und diesmal der Tusch für Nils. Mit einer guten Erklärung dazu, ne Greta, du hattest ja auch schon dich daran, da konntest dich damit identifizieren.
Genau.
Das waren die Fragen.
Es ist auch ein faires Unentschieden, das ist ganz gut.
Ja, klar, übertrieben. Zum Thema fair könnten wir auch nicht anders.
Richtig, genau, natürlich. Ja, fangen wir mal an, würde ich mal sagen, Thema Ball. Da ist es ja immer mal wieder die Frage, wo kommt mein Ball denn überhaupt her? wenn ich ihn gekauft habe. Man kann es natürlich nachlesen, aber ihr habt da, denke ich mal, noch ein bisschen mehr Wissen als das, was einfach nur auf den Bällen draufsteht.
Genau, es wird so gesagt, die Recherchen, die Zahlen sagen, dass über 70% der Fußbälle aus Pakistan kommen, und zwar aus der Stadt Sialkot. Die ist ziemlich spezialisiert darauf. Es liegt ein bisschen daran, dass die englische Kolonialgeschichte dazu geführt hat, dass die Menschen in Indien und Pakistan schon ziemlich früh mit Lederbällen in Kontakt gekommen sind, die erst nur repariert haben und dann auch angefangen haben, die zu imitieren und das perfektioniert haben. Und weil Pakistan zu den Billiglohnländern, den sogenannten Billiglohnländern gehört, haben sich die Sporthersteller dann gedacht, warum nicht dort gleich produzieren? Das ist ganz günstig für uns und wir können die Gewinnmarge maximieren und die Produkte dann hier in Deutschland verkaufen. Aber es werden auch an anderen Stellen noch Fußbälle produziert. Also China ist auch ein Exporteur von Fußbällen, ja, als Beispiel.
Lange wurde ja auch in Deutschland noch produziert.
Das stimmt.
Gelesen. Wisst ihr, wie lange? Wir haben eine Zahl gefunden.
Also jetzt gar nicht mehr zur Zeit. Kein Fußball mehr in
Oldenburg. Obwohl das schöne O würde so für die Fußballproduktion sprechen.
Der Ball aus Oldenburg, oh.
Hey, das neue Start-up.
Nichts, was wissen, also kein Fußball, der in Deutschland produziert wird derzeit.
Nicht, dass ich wüsste, wir kommen ja im dritten Podcast auf das Thema Sportbekleidung oder Bekleidung und da war Deutschland mal bekannt für, als Textilstandort, aber das ist auch nicht mehr so. Also,
Wenn jemand da draußen Fußballer aus Deutschland kennt, gerne Bescheid sagen.
Ja. Oh ja, stimmt.
Aber so eine Zahl geraten, bis wann in Deutschland produziert wurden, Bälle, hättet ihr da was?
Oha, schwierig, schwierig.
Würde ich auch wieder so 1990, Ende 90er sagen vielleicht.
Die Frage war jetzt, bis wann quasi? Ich würde jetzt tatsächlich irgendwie so 70er Jahre ungefähr.
Ja, bis in die 70er Jahre hinein.
Ach was, wow. Krass.
Ja, das ist nicht so lange her, aber dennoch schon ein Stück weit. Also die Zeit, die schreitet ja schon voran. Aber
die Bälle, von denen ihr vorhin gesprochen habt, vielleicht waren die dann in Deutschland die noch produziert.
Kommt vielleicht noch aus der
Streifen.
Zeit.
Zeit der Globalisierung schreitet voran, ja.
Wie wird denn so ein Ball eigentlich hergestellt und aus welchem Material ist so ein klassischer Fußball heutzutage?
Genau, das haben wir ein bisschen recherchiert. Die überwiegende Zahl der Bälle besteht aus Polyurethan, PV, und es wird auch PVC, also Polyvinylchlorid, verwendet. Und das wird dann, diese äußere Schicht wird dann in Lagen gegossen und härtet aus. Und am Ende stanzt man daraus die Waben, bereitet vielleicht auch vor, dass man mit der Nadel da gut durchkommt. Wir haben ein paar Waben mitgebracht hier, wenn ihr probieren wollt.
Oh. Oh,
ja. Das ist natürlich in einem Podcast nicht sichtbar, aber hier gibt es auch eine Nadel, die ist schon eingefädelt.
Oh, die ist sehr, sehr dick, wenn ihr das, ihr könnt es nicht sehen.
Und spitz. Der Faden, genau, im Original ist der dann gewachst und sozusagen Wasser und Regen oder Wind und Wetter fest. Und das wird in sehr vielen Fällen, also über 70%, wird es mit der Hand genäht. Und das, weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, das ist schon ein bisschen tricky, so ein rundes Ding zu nähen. Es gibt auch maschinelle Prozesse und manchmal wird noch verklebt zusätzlich. Da ist auch viel Forschung dran, wie man das verbessern kann. Natürlich im Idealfall, um Lohnkosten zu sparen, denn wir wissen, die Wirtschaft möchte einfach günstig produzieren. Genau. Das ist vielleicht so das zur Produktion. Oder habt ihr eine spezielle Frage?
Nee, das beantwortet die Frage eigentlich. Ja, also wir haben ja gerade diese Waben in der Hand. Und da merkt man auf jeden Fall, dass es gar nicht so einfach ist, sowas zusammenzunähen. Also ich selbst kann halt nicht mal wirklich Löcher in meinen Klamotten flicken oder nähen. Also ich würde das wahrscheinlich gar nicht hinkriegen. Das ist auf jeden Fall, ja, eindrucksvoll.
Auf jeden Fall. Also es gehört irgendwie nicht viel Fantasie dazu, dass es aus den ganzen Waben.
Aus wie vielen nochmal?
32, glaube ich, wenn ich aufgepasst habe. So. Ja. Dass da ein Ball draus wird durch die Form. Aber es ist wirklich... Ihr könnt es nicht sehen, aber wir können es euch erzählen, wie es ist. Die sind schon sehr fest und das ist schon mehrere Einzelteile, die man hat. Außerdem hat Chana da gerade noch das Innenleben eines Balles in der Hand.
Das habe ich noch nicht erwähnt. Früher war das eine Schweinsblase. Heute ist das natürlich aus Latex überwiegend hergestellt. Und das war sogar auch, Janika hat das vorhin angesprochen, regionale Produktion. Also früher das Leder kam meistens aus der Region und sogar die Schweinsblase war natürlich ein Rest aus der Fleischverwertung oder Tierhaltung. Genau, und hier ist jetzt bei diesem Beispiel ist eine schwarze Latexblase nicht aufgeblasen, sondern einfach so wie so ein zusammengeknüllter Luftballon, um den man das dann näht. Beziehungsweise man näht erst den Ball rund aus den Waben und füllt dann diese Blase ein.
Ja, ich glaube, es ist doch verständlich. Du brauchst nicht mit den Augen kreisen. Das ist, glaube ich, verständlich gewesen für alle.
Das ist gut.
gut erklärt auf jeden Fall. Da kann sich jeder was drunter vorstellen, auf jeden Fall.
Ja. Du hast vorhin schon erwähnt, dass die Bälle jetzt hauptsächlich aus Pakistan, aber auch aus anderen Ländern kommen, wo sehr niedrige Löhne gezahlt werden. Kannst du da noch mehr oder könnt ihr noch mehr zu den Herstellungsprozessen und auch zu den Bedingungen, unter denen die Arbeiter und Arbeiterinnen da arbeiten, erzählen?
Ja. Also vorweg gesagt, gesundheitlich unbedenklich ist das nicht, was da passiert, kann man sich vermutlich denken.
Ja, wenn wir das gerade schon gehört haben, da für Prozesse gemacht werden, das ist auf jeden Fall.
Und das und warum dann der faire Handel auch wichtig ist. Ne? Mhm. Klar, das unterscheidet sich je nach Region und nach Land, wie da Arbeitsstandards sind und Bedingungen sind und so weiter. In der Regel ist es zum einen so, dass ArbeiterInnen pro Byte bezahlt werden, also damit unter relativ wenig bei sehr hoher Summe. Der hohem Arbeitsdruck finanziell dann auch rumkommt. Überstunden sind an der Tagesordnung. Kinderarbeit ist ein häufiges Problem, das da existiert. Werden ArbeiterInnen krank, häufig auf sich alleine gestellt dann, also dass da Gesundheitssysteme nicht so entwickelt sind wie jetzt bei uns in Deutschland oder Europa.
Das ist quasi auch mit dem Lohnausfall dann verbunden quasi. Wenn du nicht arbeiten kannst, weil du ist krank bist, so? Dann hast du leider keine Einnahme.
Null Bälle produziert heißt null Cent oder...
Null Geld.
Null Geld in der regionalen Währung.
Genau. Und dann muss man sich auch noch überlegen, hier, also wir haben diese Waben gesehen, ne? Also wenn die zusammengenäht werden, im Zweifel mit der Hand oder auch mit Maschinen, da ist auch eine Wucht dahinter. Also wenn du deinen Finger unter so eine Nadel hältst, das ist bestimmt nicht lustig. Also das ist auch, ne, mit der Maschinerie, die verwendet wird, ist das auch so eine Sache, die damit untergefährlich sein kann.
Und was wir noch rausbekommen haben, ist, dass es in Pakistan auch ziemlich heiß ist und wenn dann die Klimaanlage nicht funktioniert oder so, dann kann das schon richtig gesundheitlich gefährlich sein für die Näherin.
Da kann sich jeder auch mal vorstellen, wie das im letzten Sommer vielleicht war, als es so heiß in Deutschland war. Ne? Wir haben uns da die Klimaanlage angemacht oder ein Pott Wasser an die Füße gestellt und das geht dort im Zweifel halt nicht. Also ja.
Das ist auch so eine monotone Arbeit dann bestimmt. So ein Ball nach dem anderen.
Ja.
Also irgendwann geht man auch kaputt, dann kommt die Nadel vielleicht in den Finger, was du schon erzählt hattest. So. Also da können auch bestimmt einige Unfälle passieren.
Ja.
Ich glaube, die Lautstärke ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn es dann nicht mit der Hand genäht wird. Ich stelle mir das gerade vor, so eine große Halle mit Nähmaschinen, da kann auch ordentlich mal was auf die Ohren gehen und man dreht da vielleicht ein bisschen durch.
Das ist so das Thema Arbeitsschutz, ne? Und Arbeitssicherheit. Das wird bei uns natürlich groß geschrieben, weil kein Unternehmen sich das leisten kann, angeklagt zu werden, weil irgendwie ein Betriebsunfall passiert. Und da guckt ja die Krankenkasse ganz genau hin, aber in den Ländern, wo eben der Lohn niedrig ist und die Arbeitsstandards auch niedrig, da wird an sowas gespart tatsächlich.
Aber gibt es denn fair produzierte Bälle? Also jetzt sowohl was die Bedingungen für die Arbeiter und Arbeiterinnen angeht, als auch vielleicht nachhaltige Materialien etc., Herstellungsprozesse?
Nachhaltige Materialien bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt, aber faire Bälle, das auf jeden Fall. Da kann man sich sehr gut orientieren an einem Siegel, dem bekannten, also Fairtrade, dass die meisten vermutlich schon mal auf Schokolade oder Kaffee gesehen haben. Ne? Dieses Blau-Grüne hätten wir jetzt auch einmal exemplarisch hier, aber das können die Zuhörer da draußen ja leider nicht sehen. Genau, das ist eins, das man auf fair produzierten Bällen findet. Und da gibt es inzwischen weniger diverse. Es gibt einige Unternehmen, die inzwischen faire Bälle anbieten. Zum Teil, also auch bekannte Marken, die dann auch ein paar faire Bälle im Angebot haben. Genau, das ein bisschen Augen offen halten. Oder im Sportangebot, das Fernprojekt zum Beispiel.
Darauf wollte ich hinaus. Genau, wir haben ja jeden Montag um 17:45 auf dem Nebenplatz vom Marschwegstadion hier in Oldenburg unser Fußballangebot, unser Sportangebot und freundlicherweise haben wir von Oldenburg Handelt Fair da auch faire Fußbälle für bekommen. Also auch da orientieren wir uns an dem Fairtrade-Siegel, das natürlich auch für manche Fußbälle gilt.
Wir haben damit natürlich auch schon gespielt und können sagen, die Dinger taugen was oder taugen nicht noch mehr, damit kannst du auch Tore schießen.
Das ist gut. Mehr wahrscheinlich sogar, ne? Mehr
auf
als
jeden
mit
Fall.
Den normalen.
Natürlich.
Also beim letzten Mal sind, glaube ich, nur damit Tore gefallen mit diesen Bällen. Ich glaube, mit den anderen ging es gar nicht mehr. Nein, ich glaube, es ging auch mit den anderen, aber tatsächlich ist das super mit denen gelaufen im Sportangebot bei uns. Ja, das waren schon viel Input für Bälle. Ich glaube, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich. Wir könnten noch ganz viel weiteres erzählen. Aber da kann man sich auch nochmal jenseits von unserem Podcast drüber informieren. Da gibt es interessante Seiten. Ich glaube, da kann man auch gerne auf euch zwei zukommen, wenn man nochmal weitere Informationen dazu haben möchte. Auf jeden
Fall. Ja.
Vielleicht auch für die Interessierten von Sportvereinen, die da gerne nochmal sowas in die Richtung vielleicht mal ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben wollen, können sich auch gerne an euch wenden. Ja. Es ist ein großes, spannendes Thema auf jeden Fall. Wir haben viel mitgenommen dafür. Greta, was hast du mitgenommen heute?
Ich habe mitgenommen, so ganz, ganz praxisbezogen, wenn ihr Fußball spielt und euch fairer Handel bzw. faire Arbeitsbedingungen ein Anliegen sind, dann kauft Bälle, die ein Fairtrade-Logo drauf haben. Gibt es auch in unterschiedlichen Preisklassen, habe ich vorhin gehört.
Ja. Ja.
Ja, ich schließe mich da auch voll und ganz an. Ich glaube, ich halte mal die Augen offen nach dem Siegel, was ich so im Sportfachgeschäft da so finde, oder werde mich im World Wide Web dann nochmal da auf die Internetseiten schlagen und nochmal nachlesen und gucken. Wir bedanken uns an der Stelle, aber Chanan hat, glaube ich, noch gerade was.
Ja, ich wollte gerade sagen, also dieses Nachfragen, wenn du auch im Shop bist bei deinem Sporthersteller deiner Wahl und nachfragst, habt ihr das Angebot, die werden auch in die Kataloge von den großen Herstellern gucken können und sehen, ah ja, hier ist was. Also es kommt auf jeden Einzelnen von uns an, der nachfragt und sagt, mir wäre das eigentlich ein Anliegen, dass die Menschen, die den Ball, mit dem ich spiele, produziert haben, auch davon, von ihrer Arbeit leben können und eben entsprechend Arbeitsschutz und Sicherheitsschutz in der Produktion hatten. Und dann verändert sich was.
Ich glaube auch. Das klingt gut, auf jeden Fall. Also überlegt beim nächsten Mal zweimal, ob ihr den günstigen nehmt oder vielleicht ein paar mehr Euros in die Hand nehmt und nehmt vielleicht einen Ball, der fair produziert worden ist, weil dadurch werden auch mehr faire Bälle nachproduziert. Das hat halt einen Effekt nach sich. Yes. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt auch wieder von euch. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und sagen
bis bald.
Ciao. Adios.